Prinzipiell haben wir ja schon gehört, wie das, also oder diese Plots haben wir schon gesehen, so ähnlich. Das ist zwar ECDC-Zahlen vom September, daran hat sich aber nicht sehr viel geändert. Wenn man da ganz rechts zu den schweren oder fatalen Verläufen schaut, dann sieht man doch, dass sich das gegen Null hin bewegt, so umso jünger die Patienten werden. Und vor allem die Patienten unter 18, das sind ja die, die uns in Österreich in der Pädiatrie beschäftigen, sehen wir wirklich kaum schwere oder gar fatale Verläufe. Wie schaut das mit den Risikofaktoren aus? Die Studie war, da durfte ich selber mitarbeiten, die erste große multizentrische Studie außerhalb von China zu Kindern und Covid. Prinzipiell muss man dazu sagen, und das war eine Limitierung der Studie, dass aufgrund des ersten Lockdowns und der Frühe, wo das gemacht wurde, eigentlich wahnsinnig kranke Kinder erst ins Spital gekommen sind. Jeder hat sich wahnsinnig gefürchtet vor der Erkrankung, niemand wollte ins Spital, und die Kinder, die wir dann gesehen haben in ganz Europa in den Ambulanzen, waren die Kinder, die auch schwer erkrankt sind. Also bitte nicht erschrecken, wenn ich da jetzt spreche von 62% Hospitalisierte und 8,2% auf der Intensivstation. Das ist nicht die Realität, die wir sehen. Die schweren Verläufe weltweit bei Kindern dürfte so um die oder unter 1% liegen und zum Glück die fatalen Verläufe unter 0,1%. Das ist die Klinik bei der Erstpräsentation, ganz kurz vielleicht nur, also die meisten haben Fieber, viele haben auch nur Fieber. Prinzipiell gibt es natürlich auch die Schnupfennase, auch bei Covid, wobei eher in Richtung Halsschmerzen, Schnupfen, oberer respiratorischer Infekt. Und ganz wichtig ist vielleicht im Vergleich zu den Erwachsenen, dass die Kinder auch mal gastrointestinale Symptome haben und Fieber und gar nicht so sehr die Lunge wirklich beteiligt ist, also der untere Respirationstrakt. Da bitte nicht zu sehr auf alle roten Zahlen fokussieren. Ich möchte nur Ihnen zeigen, was die Hauptrisikofaktoren sind, für ein Kind schwer an Covid zu erkranken. Und das sind immer noch maligne Grunderkrankungen, vor allem Kinder, die bereits unter Chemotherapie sind, schwere kardiale Fehlbildungen von Geburt an, schwere, wirklich strukturelle Lungenschäden und neuromuskuläre Erkrankungen, weil wir wissen ja alle, dass das mit rezidivierenden Pneumonien und auch strukturellen Lungenschäden einhergeht. Interessant ist, und darauf möchte ich vielleicht kurz eingehen, die virale Koinfektion, die hat sich in der Studie als Risikofaktor gezeigt. Allerdings ist das ja dieses Jahr etwas ausgeblieben, weil wir haben ja kaum Influenza-Fälle gesehen, gar kein RSV-Fall in unserer Abteilung. Und ich denke, wir müssen ein bisschen, Kinder werden ja wohl eher später geimpft werden, uns schon vorbereiten, psychisch auf die nächste Wintersaison. Ich sage jetzt nicht, dass es ein Riesenproblem wird. Ich möchte nur sagen, wir dürfen uns nicht ganz ad acta legen. Es kann sein, dass wir uns da ein bisschen gefasst machen müssen, dass wir dann mit Influenza und Covid zur gleichen Zeit uns herumschlagen müssen. Wie schaut's aus mit den Alter kleiner ein Monat? Da hört man ja immer wieder, Neugeborene haben ein höheres Risiko oder gar Säuglinge. Das hat sich auch in der Studie gezeigt. Allerdings muss man wissen, dass was die Definition von einer schweren Erkrankung im Kindesalter ist. Und das ist doch immer wieder natürlich auch Sauerstoffpflichtigkeit, aber auch Intensivstationsaufenthalt, je nachdem welche Studie. In der Studie haben wir gesagt, okay, nur Kinder, die auf der Intensivstation landen, die nennen wir auch schweres Covid. Allerdings ist es bei den Neugeborenen ja so, oft vor allem in der ersten Welle so gewesen und jetzt eigentlich immer noch, dass die Isolationsräume, Räumlichkeiten oftmals nur auf den NICUs, also auf den neonatologischen Intensivstationen sind und damit automatisch der Patient auf der NICU landet und damit diese Definition einfach nicht passt. Wir haben dann unsere Daten noch einmal analysiert und uns rausgerechnet, die Patienten, die also von den Neugeborenen wirklich schwer erkrankt waren, also Sauerstoff gebraucht haben, und darunter waren Kinder mit kardialen Fehlbildungen, die auch so Sauerstoff gebraucht hätten, und Frühgeborene, die auch Sauerstoff gebraucht hätten. Insofern, wenn man das dann rausgerechnet hat, hat sich kein, ich meine, die Zahlen sind natürlich sehr gering in der Studie, aber hat sich kein Unterschied gezeigt zu allen anderen Altersgruppen. Und das zeigt sich auch, wenn man sich die größte Meta-Analyse anschaut, von Raschetti et al., die haben auch gefunden, dass es eigentlich eine sehr milde Erkrankung ist, auch im neugeborenen Alter. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message hinaus. Wir müssen uns nicht fürchten, wenn es ein Neugeborenes ist. Allerdings müssen wir natürlich, und damit erklären sich auch viele jetzt der steigenden Aufnahmezahlen an unserer Abteilung zum Beispiel, müssen wir, wenn ein Kind fiebert, auch wenn es jetzt nicht schwer erkrankt ist in der neugeborenen Periode, immer ernst nehmen und abklären und natürlich dann auch stationär aufnehmen und überwachen. Aber wenn es nur Covid ist und nicht in Wirklichkeit eine bakterielle Sepsis, hat sich das bislang zu allermeist, und das sind nicht nur unsere Erfahrungen, sondern das ist international als eine relativ milde Erkrankung bei Neugeborenen herausgestellt. Das ist nur, was ich Ihnen vorher schon erzählt habe, in ein bisschen einer übersichtlicheren Art und Weise präsentiert. Zusammenfassend kann man sagen, dass schwere Covid-19-Verläufe bei Kindern selten sind, also weit unter 1%, aber sie kommen in allen Altersgruppen ungefähr gleich verteilt vor. Risikofaktoren sind schwere neuromuskuläre Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, schwere angeborene Herzfehler und strukturelle Lungenschäden, und diskutiert werden, so wie beim Erwachsenenalter auch, die Adipositas, Diabetes, Asthma, aber wir sprechen da bitte von ganz schweren, schlecht kontrollierten Asthma, sehr schweren strukturellen Lungenerkrankungen, und diskutiert werden auch Sichelzellanämie aufgrund der Asplenie und der, die Immunsuppression, wobei die größte Studie, das ist die Immuno-Covid-Studie in Europa, gezeigt hat, dass die Kinder mit schweren Immunsuppressionen nicht ein höheres Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken. Allerdings war die Zahl derer, die tatsächlich Covid hatten in der Gruppe, die sich angeschaut haben, so gering, und das ist natürlich auch ein gewisses Shielding. Also ich denke, wir können es nicht genau sagen, es wäre schon logisch, dass jemand mit ganz schlechtem Immunsystem vielleicht auch schwerer an Covid erkrankt, aber genau können wir das noch nicht sagen. Eine wichtige Nachricht ist auch, dass Kinder mit respiratorischem Versagen, also die wenigen, die dann wirklich an Covid-19 schwer erkranken, eine relativ lange Beatmungsdauer haben von über 7 Tagen im Vergleich zu jetzt zum Beispiel Kindern mit Influenza oder RSV, wo es im Schnitt 2 bis 3 Tage kürzer ist, wenn sie beatmet werden müssen. Und das ist vielleicht nur wichtig, sollte das jemals wieder relevant werden und doch mehr Kinder insgesamt, wir haben ja nicht so viele pädiatrische Intensivbetten, sollte man halt gewisse Ressourcen zur Verfügung stellen, wenn man sieht, dass da die Zahlen steigen. Spätfolgen bei Kindern sind selten. Es gibt immer wieder die Frage Long-Covid bei Kindern. Das sehen wir so gut wie nie. Wir haben uns mal ausgetauscht, Professor Strenger und ich und andere Kollegen, ob wir das eigentlich so sehen. Wir sind beide geschlossen, eigentlich, wir sehen es nicht. Es gibt immer wieder eine Handvoll, die schon, so jetzt österreichweit spreche ich davon, eine Handvoll, wo das abgeklärt wird. Allerdings bewiesen wurde das nicht, und Kinder dürften einfach besser mit dieser Erkrankung umgehen. Selten kommt Miss C vor, darüber möchte ich nachher noch kurz sprechen. Es ist wirklich, wirklich selten. Wenn es so ist, dann ist es wichtig, dass man es erkennt. Das macht dann diese Nadel im Heuhaufen auch ein bisschen, die ich dann in meiner ersten Folie hatte, noch einmal plakativ, möchte ich damit vor Augen führen. Man muss dran denken, aber es ist wirklich selten. Es sind 2 auf 100.000 Kinder mit Covid-19. Aber wenn sie erkranken, brauchen sie relativ häufig einen Intensivstationsaufenthalt mit viel Unterstützung. Allerdings, und das ist auch wieder eine gute Nachricht, nur eine Case-Fatality-Rate von ungefähr 1,6%. Wie ist es jetzt mit den Behandlungsprinzipien bei Kindern? Prinzipiell gilt einmal, beruhigen die Eltern, weil die haben natürlich große Sorgen und sind sehr verängstigt, aber die Kinder haben zuallermeist einen sehr milden Verlauf. Wichtig ist, dass man die Eltern einbindet, auch was dann später die Quarantänemaßnahmen betrifft. Man darf andere Erkrankungen nicht übersehen, das ist vielleicht die wichtigste Folie oder die wichtigste Message des ganzen Vortrags, weil ein Kind, das Covid-19 oder SARS-CoV-2 positiv ist, kann natürlich in Wirklichkeit eine Pneumokokken-Meningokokken-Sepsis haben, und bitte das auf keinen Fall übersehen und alles sorgsam abklären. SARS-CoV-2 kann auch ein Zufallsbefund sein. Und wirklich nur aufnehmen, wenn auch klinisch indiziert, nicht nur, weil das Kind positiv ist. Ganz kurz, wir wissen ja, im Kindesalter, wir geben wahnsinnig gern Ibuprofen, also das Nurreflex. Es gab kurz die Gerüchte, dass Ibuprofen zu schwereren Verläufen führen könnte. Das hat sich in keiner Studie erwiesen, und das würde ich mal damit gern ad acta legen. Natürlich gilt im Kindesalter immer, vor allem wenn ein Kind vielleicht einen schlechten Flüssigkeitshaushalt hat, immer Paracetamol First Line, wenn man das Fieber senkt. Aber ansonsten muss man sich jetzt nicht sorgen, dass man mit Ibuprofen einem Kind einen schwereren Verlauf aussetzt. Was sind sonst die Therapieoptionen? Ich möchte wirklich nur über die grün markierten sprechen. Alle anderen haben sich ja schon mittlerweile entlarvt als nicht wirksam, waren unsere Hoffnungsträger, weil eben zugelassen im Kindesalter, aber das hat sich jetzt nicht wirksam rausgestellt. Das Remdesivir, ich denke, in Verläufen, wo wirklich man sehr verzweifelt sein sollte, dann könnte man es noch überlegen, anzuwenden. Aber ich glaube, die Studienlage ist so gering, dass das eine Wirksamkeit hat, dass ich eher davon absehen würde, das anzuwenden. Bei den Immunomodulatoren, Corticosteroide, das ist unser First Line, was wir geben, wenn ein Kind schwerer an Covid-19 erkrankt. Und da geben wir das Dexamethason mit 0,15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn Cortison fehlschlagen sollte, dann hätte man immer noch die Möglichkeit, Anakinra zu geben, ein Interleukin-1-Hemmer. Das Tocilizumab, das ist immer wieder kommt das auf. Allerdings hat sich das in den Studien auch als nicht übermäßiger Game-Changer erwiesen. Das ist ein Interleukin-6-Hemmer und ist auch so, dass es eine sehr, sehr lange Wirksamkeit hat im Körper. Das heißt, man vertut sich dann eigentlich noch eine andere, weitere Möglichkeit, wenn man das jetzt einmal gegeben hat, dann noch weiter das Immunsystem zu modulieren. Und Antikoagulation, ich habe jetzt das Enoxaparin als Dosierungsvorschlag angeführt mit 0,5 Milligramm pro Kilo. Natürlich, wenn ein Kind Risikofaktoren hat, und da gibt es von Blood and Cancer eine nette Publikation, die sich überlegt haben, wann würde man Kindern eine Thromboseprophylaxe angedeihen lassen. Dann, wenn zum Beispiel ein zentraler Venenkatheter ist, plus Risikofaktoren oder das Kind oder in der Familie schon thromboembolische Ereignisse gehäuft aufgetreten sind, dann würde man eher Großzügiges geben. Und natürlich Kindern, das sollte man ja im Aufnahmelabor bei einer Covid-19-Erkrankung von jemandem, der stationär sein muss, schon machen, dass man ein Dedimer mitbestimmt, eine Gerinnung mitbestimmt. Wenn da wirklich sich Risiko zeigt, dass für Thrombose, dann natürlich auch bitte nicht scheuen, auch damit zu beginnen. Wir haben lange gedacht, dass es eigentlich keine Folgen der SARS-CoV-2-Infektion bei Kindern gibt. Und dann hat sich doch gezeigt, dieses MIS-C oder PIMS-TS, je nachdem, ob man jetzt nach England oder in die USA schaut. Und was ist das jetzt? Das ist leider immer noch eine sehr schwammige Diagnose, eine Ausschlussdiagnose. Ähnlich dem Kawasaki-Syndrom, wo wir auch dasselbe Problem haben, dass wir keinen kausalen Ursache haben. In dem Fall liegt es recht auf der Hand, dass Covid-19 oder SARS-CoV-2-Virus das verursacht. Prinzipiell geht man das ist die WHO-Definition, es gibt dann auch noch eine CDC-Definition, davon aus, dass Kinder von 0 bis 19 Jahren, ich möchte nur kurz für die erwachsenen Kollegen, es gibt schon noch Fälle von 20- und 21-Jährigen, das waren die ältesten, die man gefunden hat, mit Fieber von 3 Tagen oder mehr und mindestens 2 der folgenden Symptome, das sind eben das Exanthem und die bilaterale nonpurulente Konjunktivitis, ähnlich wie beim Kawasaki-Syndrom, Hypotension und Schock, Symptome der Herzbeteiligung, wie myokardiale Dysfunktion, Erhöhung des Troponins oder Pro-BNPs, erhöhte Entzündungsparameter und da spreche ich wirklich von extrem hohen Entzündungsparametern. Wir sehen die mit 200 plus CAP, einer hohen Blutsenkung und auch meist hohem Prokalzitonin. Und wir müssen natürlich, und das sind wir wieder bei der Ausschlussdiagnose, unbedingt eine bakterielle Ursache ausschließen. Und es sollte eine Covid-19-Anamnese da sein, also entweder PCR getestet, wobei das selten ist bei MIS-C-Fällen, weil es ja oft eine Post-Covid-Geschichte ist und die meisten schon PCR-negativ sind, oder eben Serologie-positiv, das wäre dann der nächste Schritt. Allerdings muss man sagen, und da lehnt sich auch die WHO-Definition an, wenn man jetzt eine sehr große Hintergrundaktivität hat an Covid-19, dass man dann auch einen wahrscheinlichen Kontakt annehmen würde, wenn sonst keine andere Ursache gefunden wird bei dem Kind, warum es dem so schlecht geht. Prinzipiell, was sehen wir? Hauptsächlich ist es Fieber, meistens mit Bauchschmerzen, Erbrechen. Die Kinder, gibt es so 3 Gruppen, auf die gehe ich kurz ein, im Schock präsentieren, haben sie oft auch eine myokardiale Dysfunktion. Selten ist es, also so eine Drittelregelung dürfte da sein, haben Kinder auch Koronaraneurysmen bei MIS-C. Und was vielleicht schon interessant ist, auch zur Unterscheidung zum Kawasaki-Syndrom, sie haben fast alle niedrige Lymphozyten. Und ein extrem hohes Dedimer, extrem hohes CRP, Kawasaki-Syndrom zum Beispiel, da sieht man kaum ein CRP über 200 und bei MIS-C ist das fast die Regel. Wenn man sich das jetzt anschaut, diese MIS-C-Fälle, dann kann man ungefähr die Fälle in circa 3 Gruppen einteilen. Und zwar sind das die Kawasaki-ähnlichen, die sich wirklich wie ein Kawasaki-Syndrom äußern. Kann natürlich auch sein, dass das ein Kawasaki-Syndrom ist. Allerdings kommen die jetzt auch gehäuft vor und sie haben ein höheres Durchschnittsalter. Normalerweise haben Kinder mit Kawasaki-Syndrom ein Durchschnittsalter von weit unter 5 Jahren und bei MIS-C ist es bei ungefähr 9 Jahre der Schnitt. Dann gibt es die Patienten, die in die Schockgruppe sind. Das sind die, die wirklich ein Multiorganversagen haben und immer auf die Intensivstation müssen, viel Support brauchen. Und dann gibt es auch Kinder, die eine Hyperinflammation haben, ohne andere erklärbare Ursache. Und die sieht man im Moment auch häufiger als sonst. Es ist sicher auch eine gewisse Überdiagnose da. Allerdings finde ich schon gut, dass man ein bisschen vorsichtig ist und das prinzipiell zumindest bedenkt, wenn ein Kind sich ohne andere Ursache mit einem sehr hohen CRP und Fieber bei Ihnen meldet. Was sind jetzt die Therapiemöglichkeiten bei MIS-C? Wenn wir jetzt bei der Schockgruppe bleiben einmal, dann natürlich alles, was der intensivmedizinische Support zur Verfügung hat, dann würde man mit Immunglobulinen beginnen und Methylprednisolon, gefolgt von, und das unterscheidet jetzt unseren Ansatz in Wien von jetzt dem internationalen Ansatz, dass wir auch mit hochdosiert Acetylsalicylsäure einsteigen, bis das Kind abgefiebert hat, zumindest bis 48 Stunden fieberfrei. Wir müssen bedenken, wir wissen ja noch nicht, was wir jetzt noch alles wissen werden in den nächsten Monaten. Und ich glaube, es gilt bei diesen Kindern, es ist eine Hyperinflammation, einmal die Inflammation zu kontrollieren, um damit auch Koronaraneurysmen zu verhindern und Folgeschäden. Und ich glaube, dass das kein schlechter Ansatz ist, zumindest bei der Schockgruppe und natürlich bei der Kawasaki-Gruppe, wo man das sowieso machen würde, hochdosiert mit dem Aspirin einzusteigen und erst dann zu tapern, sobald das Kind fieberfrei ist. Bei der Nicht-Schock-Gruppe, denke ich, sollte man Experten zu Rate ziehen, also entweder in Wien uns oder die Klinik Donaustadt, und einmal nachfragen, wie wir das machen würden. Ich denke, das kann man immer offen diskutieren, ob man einfach nur niedrig dosiert Aspirin beginnt oder hochdosiert gleich. Aber ich denke, das würde ich eher der Schock-Gruppe oder der Kawasaki-Gruppe vorbehalten. Offene Fragen sind, was das MIS-C betrifft, ob es einen Zusammenhang mit SARS-CoV-2 wieder genau ist. Im Moment scheint es so zu sein, oder es ist jetzt im Moment die Theorie, dass es so eine niederschwellige Persistenz des Virus im Gewebe sein könnte. Und das hat man eben nachgewiesen in Gewebsproben, dass da der Virus immer noch da war, aber halt sonst nicht mehr nachweisbar mittels PCR aus dem Nasopharyngealraum. Oder es ist doch eine Immunreaktion, und das lässt uns doch ein bisschen grübeln, falls es irgendeine Host-Immun-Response-Problematik ist, wie das dann mit den Impfstoffen ausschaut. Also es bleibt zu hoffen, dass wir möglichst bald rausfinden, worum sich da handelt, damit wir dann auch ohne große Sorge die Kinder impfen können. Da gibt es einige Studien dazu, die rechts unten Sie sehen können, die hoffentlich bald ihre ersten Ergebnisse präsentieren werden.
Wir haben wieder viele Fragen bekommen. Das eine ist vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage an dich. Fieber ist ja eine durchaus auch physiologische Reaktion des Körpers. Antiviral wirksam, wie weit lassen wir Fieber zu bei Kindern? Kam von einem
Teilnehmer. Geht es da um MIS-C oder
geht es
um schweres
Covid? Nein, da geht es allgemein um schwere Covid-Erkrankung. Ja. Lassen wir die Kinder ein bisschen fiebern?
Ja, also ich glaube, es ist immer die Frage an uns Kinderärzte, was das betrifft. Ich glaube, man kann nur sagen, es gefühlsmäßig zu machen, wenn das Kind wahnsinnig leidet im Fieberschub oder zu Fieberkrämpfen neigt oder neurologisch bedient ist, da würde ich natürlich frühzeitig senken. Ansonsten muss man natürlich nicht jedes Kind mit 38,5 sofort runtersenken. Also ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Ich denke, ja. Ich glaube, das war damit gemeint. Aspirin, Reh-Syndrom bei Kindern, haben wir da Bedenken, Aspirin zu geben?
Also prinzipiell das Reh-Syndrom, das ist ja so eine historische Sache ein bisschen, wo wir nicht so genau wissen, warum ist das früher so oft aufgetreten und warum tritt das jetzt eigentlich nicht auf, auch bei den Kawasaki-Kindern, die wir ja zuschütten, entschuldigen Sie den Ausdruck, aber mit Acetylsalicylsäure, und wir sehen das eigentlich nicht. Deswegen ist es auch, denke ich, angebracht, dass man den Kindern so hochdosiert Aspirin gibt, um dann eben Koronaraneurysmen. Also ich finde den Ansatz von der Klinik Donaustadt sehr gut. Allerdings muss ich schon sagen, wir sprechen da von einem intensivmedizinischen Setting, und wie wir gesehen haben, gibt es ja auch noch dann dazwischen Kinder, die vielleicht keine Intensivstation brauchen und mit Immunglobulinen alleine beziehungsweise Cortison-Immunglobulin auf der Normalstation bleiben und nicht auf eine Intensivstation verlegt werden. Und da möchte ich schon in den Raum stellen, dass wenn da jetzt keine massive kardiale Mitbeteiligung ist, dann würde ich es doch bei Low-Dose mal belassen. Und außer das Kind fiebert überhaupt nicht ab, dann muss man natürlich irgendwie diese Entzündung kontrollieren, aber mit einer Methylprednisolon-Stoßtherapie ist man, glaube ich, auch ganz gut dabei. Aber ich finde die Leitlinie vom, vor allem was das intensivmedizinische Setting betrifft, wirklich hervorragend sein.
Ja, ich glaube, da haben wir wirklich oft gesehen, dass die Kinder dann schnell abfiebern und wir sie durchaus auch auf der Normalstation halten können immer wieder. Genau. Sonst haben wir noch viele, viele positive Rückmeldungen. Danke allen für die guten Vorträge und ich darf vielleicht zum Abschluss nochmal unseren Direktor bitten für Abschlussworte.
Vielen Dank auch meinerseits. Ja, in dem Fall fällt es mir besonders leicht. Ich darf mich dreimal bedanken, einmal bei den Referentinnen und bei den Referenten für die professionell profunden Vorträge. Dann darf ich mich bei Ihnen bedanken für die tolle Zusammenstellung des Programms. Es war kurzweilig abwechslungsreich und es war mal ein anderes Schlaglicht auf das Thema. Und demnach, also für mich ist die Zeit wirklich im Flug vergangen. Und bei Ihnen da draußen darf ich mich auch bedanken, dass Sie uns die Treue gehalten haben. Es sind die meisten bis zum Schluss dabei geblieben, was ja, glaube ich, auch für die Qualität spricht. Und ich freue mich unter Anführungsstrichen schon aufs nächste Mal und dann hoffentlich wirklich auf einen Rückblick und nicht nur auf einen Zwischenbericht im Thema Covid. Danke.